Ich lese aus Lukas 2, Verse 1 bis 14. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vor dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da macht sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Ihr werdet es finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Liebe Gemeinde, wir sind im vierten und letzten Teil unserer Gottesdienstreihe zum Thema Nachhaltigkeit und wir befinden uns am Beginn der Adventszeit. Und die Adventszeit ist ja bekanntlich die Zeit, die uns auf Weihnachten vorbereitet. Und am Ende dieser Zeit steht das Weihnachtsfest. Manche mögen das Weihnachtsfest für ein Märchen halten oder mindestens für eine herzwärmende Geschichte. Vielleicht geht es manchmal nämlich auch so, man hört diese alte Geschichte, Luther-Übersetzung und denkt an schöne Kinderstunden im Gottesdienst Weihnachten, der Vorfreude auf die Geschenke und dann diese Worte. Es begab sich aber zu der Zeit, da ein Gebot von Kaiser Augustus ausging. Da wird ein warm ums Herz, wenn man halbwegs kirchlich sozialisiert wurde. Aber ich möchte Weihnachten heute mal vorstellen als etwas anderes. Weihnachten als eine Bestandsaufnahme. Das, was Weihnachten eigentlich ist. Weihnachten ist eigentlich eine Bestandsaufnahme, eine Diagnose, die Gott über diese Welt gibt. Eine Diagnose, die mit unserem letzten Thema zu tun hat, dieser Reihe über Nachhaltigkeit, nämlich dem Thema Frieden. Die Diagnose lautet, die Welt hat einen Mangel, einen eklatanten Mangel an Frieden oder anders formuliert, die Welt lebt im Streit. Lasst uns gemeinsam diese Diagnose prüfen, ob sie denn stimmt. Ich fange ganz groß an. Es gab eine Zeit, da dachte man, wenn die Menschen nur besser gebildet sind und mehr verstehen, wie das Leben funktioniert, also immer aufgeklärter werden, dann wird die Welt ein immer besserer Ort. Und dann kam das 20. Jahrhundert. Mit so vielen schrecklichen, großen Kriegen, die man sich bis dahin gar nicht vorstellen konnte. Und dieser Traum, diese Idee, diese Utopie wurde pulverisiert. Das 20. Jahrhundert war schlimmer als jedes Jahrhundert davor. Der aufgeklärte, weise Mann hat sich abgeschlachtet. Aber schauen wir ins Jahr 2018. Ich nenne mal ein paar Länder, wo gerade Krieg herrscht. Syrien, Jemen, Libyen, Mali, Sudan, Somalia, Afghanistan, Irak, Nordkorea, Iran, der Nahostkonflikt, die Ukraine, Russland, wird gerade wieder heiß. War eigentlich immer heiß, wir haben es bloß vergessen, weil es aus den Medien raus ist. Die Rohingya in Myanmar, Terrorgruppen wie Boko Haram, der Islamische Staat ist fast besiegt, aber es gibt die noch, die Taliban, Al-Qaida. Nur mal ein paar Beispiele dafür, wo gerade gegenwärtig Krieg herrscht oder gewalttätige Konflikte oder potenzieller Krieg. Das Friedensgutachten 2008 bilanziert, die Friedensperspektiven sind düster. Iran und Saudi-Arabien stehen einander feindlich gegenüber. Die USA und Russland befinden sich auf Konfrontationskurs. Die Rolle der Türkei ist destruktiv. Lokale und externe Konfliktparteien sind nahezu unüberschaubar miteinander verflochten. Sie fahren fort. Zwischen 2012 und 2015 stieg die Anzahl der Bürgerkriege rasant von 32 auf 51, das höchste Niveau seit 1945 an. 2016 und 2017 ist die Zahl nur geringfügig zurückgegangen. Kriegsverbrechen wie die gezielte Vernichtung der Zivilbevölkerung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit prägen viele Kriege. Die UN-Friedensmissionen operieren zunehmend in Konfliktgebieten, Zitat, where there is little or no peace to keep, wie eine hochrangige UN-Kommission 2015 feststellte, also in Regionen, wo nur wenig oder gar kein Frieden herrscht, der erhalten werden könnte. Das Friedensgutachten 2018, was als Empfehlung an die Bundesregierung verfasst wird, bilanziert das letzte Jahr mit diesen Worten. Aber selbst wenn kein Krieg herrscht, und in Deutschland herrscht gerade kein Krieg, verdient unser Land unglaublich gut am Krieg. Deutschland ist nach den USA und Russland drittgrößter Waffenexporteur, hat 2016 Waffen im Wert von 6,85 Milliarden Euro exportiert. Im Jahr 2017 6,2 Milliarden. Und 61% dieser Waffen gehen an Drittstaaten außerhalb von NATO und EU. Staaten wie Saudi-Arabien. Staaten, wo man nicht so genau weiß, gegen wen diese Waffen, die übrigens ziemlich gut funktionieren, deswegen auch gekauft werden, eingesetzt werden. Also selbst wenn wir Frieden haben, und wir haben gerade Frieden bei uns hier, ist anderswo Krieg und wir sind voll dabei. Das war die ganz große Bühne, weltweiter Krieg. Politischer Streit, andere Ebene. Der Bericht des Friedensgutachten hält fest, dass multilaterale Einrichtungen, die lange Zeit Frieden geprägt und geschützt haben, wie die UNO, die OSZE, die EU, die NATO, werden geschwächt. Sind geschwächt, werden unterwandert, werden in Frage gestellt, Verträge werden aufgekündigt, Partnerschaften werden beendet und man muss leider sagen, das wissen wir auch alle, dass die US-Regierung unter Donald Trump da massiv vorangeht. Und das alte Gebot, was immer galt, nämlich Pacta sunt servanda, also Verträge werden eingehalten, selbst unter verfeindeten Parteien, gilt seit dieser Regierung nicht mehr. In Brasilien wurde Jair Bolsonaro gewählt als Präsident. Türkei ist Erdogan Präsident, in Polen herrscht die PiS-Regierung, Italien hat eine populistische Regierung, die UKIP hat den Brexit heraufbeschworen, in Frankreich ist der Front National zweitstärkste Kraft und wir haben die AfD. Also auch innerhalb der Gesellschaft gibt es Gruppen, die Extrempositionen fördern, die eher Streit sehen, die eher Hass sehen, eher auf Kosten von Minderheiten Politik machen und das ist ein Trend, der massiv im Aufwand ist, weltweit, egal wo man hinschaut. Die EU ist zerstritten und auch innerhalb Deutschlands gibt es Streit und Polarisierung. Manche kennen auch Pegida. In Greifswald gab es auch mal besorgte Bürger. Ich war da 2015 auf einer Gegendemonstration, nachdem in Frankreich Terroranschläge verübt wurden. Und ich fand das irgendwie am Ende sehr ernüchternd, weil auch die Gegendemonstranten diesen Leuten zugerufen haben, ihr seid Abschaum. Ich fand das insgesamt nicht sehr hilfreich. Ich habe gedacht, die Gruppen finden, glaube ich, echt schwer zusammen. Politischer Streit bei uns vor der Haustür. Oder mal nur unser Land. Kriminalität. Wir alle haben Schlösser am Fahrrad und am Auto und an der Haustür. Wir haben Versicherung, weil wir unser Hab und Gut schützen müssen, weil offensichtlich Leute das sonst klauen würden. Das ist irgendwie ganz normal, aber ist eigentlich schon komisch. Leute klauen das einfach sonst. Wir haben Polizei, Gerichte, Gefängnisse, die irgendwie versuchen, das einzudämmen und eine gewisse Quote zu halten. Die Trennung zwischen Arm und Reich geht auseinander, die Schere geht immer weiter. Die Menschen, die Teilhabe an der Gesellschaft haben, die Anteil nehmen können und die teilgeben, entwickeln sich auseinander. Und Leute werden abgehängt und andere haben immer mehr. Streit mit der Natur. Selbst an den Polkappen ist jetzt bereits Plastikmüll gefunden worden. Der Klimawandel, also mein Gefühl ist, dass wenn man aktuelle Berichte liest, es eigentlich immer schlimmer wird. Und die Entscheidungen mancher Regierungen da auch nicht unbedingt förderlich sind. Wir vernichten Regenwald, wir rotten Arten aus. Dürren, Hitzewellen, Waldbrände. Wir beuten Tiere aus. In Deutschland gibt es über 5000 Schlachthöfe. Okay, der persönliche, private Bereich. Da ist ja die Welt noch halbwegs in Ordnung. Bei uns zu Hause. So, die kleine heimische Idylle. Weihnachten ist ja bekanntlich die Zeit, um Konflikte zu lösen in Familien. Wie viele Beziehungen scheitern? Wie viele Beziehungen sind in deinem Leben schon gescheitert? In meinem Leben. Die Scheidungsrate 2016 betrug knapp 40%. Die ist gesunken, die war mal über 50%. Das ist eine gute Nachricht. Und dennoch, fast die Hälfte aller Ehen werden geschieden. Und das sind keine Menschen, die sagen, ah, wir gucken mal, 50-50 Chance. Nein, das sind Menschen, die heiraten, weil die es ernst meinen. Und die sagen nicht nur am Traualtar, na, mal gucken, vielleicht wird es ja nichts. Wie viele Freundschaften scheitern? Freundschaften, die mal richtig toll waren, wo man dachte, ey, das ist jemand, der ist mir wichtig. Wie viele Freundschaften scheitern oder wie viele Beziehungen nutzen ihr Potenzial einfach nie? Sowohl Ehen als auch Freundschaften bleiben weit unter dem, was möglich wäre, wenn man wirklich ehrlich wäre zueinander, wenn man sich einlassen würde, wenn man nicht doch irgendwie misstrauisch wäre. Wie viel Streit gibt es zwischen Generationen? Wie viele Eltern sind mit Kindern verkracht? Verstehen sich nicht mehr? Erbstreitigkeiten, Ärger, Unverständnis, Lebensentscheidungen, die man nicht nachvollziehen kann. Was tun wir uns an gegenseitig? Menschen, denen wir ganz nahe sind, da wo es auch leicht fällt, weil wir sie halt kennen und ihre Schwächen. Aber was unterlassen wir auch? Wo gehen wir eben nicht den ersten Schritt? Obwohl wir genau wissen, es wäre gut, tun es aber nicht. Weil uns irgendwas abhält davon. Wie viele Vorurteile und wie viel Abgrenzung und Neid beherrschen meinen Alltag? Wie viele Leute sehe ich auf der Straße, Nachbarn, Leute auf der Straße und weiß innerhalb von wenigen Sekunden genau, was ich von der Person zu halten habe? Das mache ich unbewusst. Menschen in Schubladen stecken. Kommen wir zu uns selbst. Also du mit dir selber, ich mit mir. Wie viel Streit habe ich mit mir selbst? Weißt du, was du willst? Also weißt du, was du willst? Kannst du formulieren, das will ich. Bin ich mir sicher? Ja. Kennst du Zwiespalt mit dir selbst? Hadern mit dir selbst? Mit Entscheidungen, die du getroffen hast? Mit Gefühlen, die dich nerven? Mit Fehlern, die du gemacht hast? Wie viele Selbstvorwürfe formulierst du so in der Regel? Wie viele Selbstanklagen? Es gibt Menschen, die sich selber ablehnen, die gucken in den Spiegel und sehen nichts Schönes mehr. Sei froh, wenn es bei dir anders ist. Ich kenne das. Innere Zerrissenheit. Ich will Gutes tun und doch tue ich Dinge, die nicht gut sind. Viel zu oft. Ich kenne es. Und es nervt mich. Und ich nerv mich selber und mache mir selbst echt Mühe. Ich zweifle an zentralen Dingen, die ich nicht anzweifeln sollte. Und decke in meinem Herzen eine Menge Unglauben. Mir geht es so, wenn ich Druck habe, wenn irgendwas nicht läuft, wie ich das will, wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Fehler gemacht, habe was dumm entschieden, habe jemand enttäuscht, bin in einer Situation, die ich nicht mehr richtig kontrollieren kann, dann merke ich, wie der Druck das Innere meines Herzens rauspresst. Und das, was da rauskommt, das ist echt nicht schön. Ich bin überrascht, wie viel Unglauben, wie viel Dummheit, wie viel wirklich nicht evangelischer christlicher Glaube in meinem Herzen wohnt. Und ich merke oft, dass diese Anlässe, die Situationen sind bloß der Aufhänger. Es geht eigentlich um was anderes. Es geht eigentlich darum, was glaube ich eigentlich, wer Gott ist. Was glaube ich eigentlich, wer ich in Gottes Augen bin. Was bekenne ich und weiß ich irgendwie so und was glaubt mein Herz eigentlich dann doch im Geheimen. Übrigens offenbart auch mein Gebet. Wenn ich alleine zu Hause bin und bete, offenbart auch ziemlich viel meines Inneren. Und davon, was da eigentlich so drin wohnt und worum ich mich eigentlich drehe, wenn ich nicht hier schön vor euch stehe und ein bisschen was erzähle. Also Politik, die große Weltbühne, die Staaten miteinander, unser Land, unsere Familien, unsere Freundschaften, mein Herz. Weihnachten ist eine Bestandsaufnahme. Weihnachten sagt, die Welt hat einen Mangel an Frieden. Und zwar auf allen Ebenen. Schau hin, wo du willst, es ist ein Mangel. Und der Unfriede, sagt die Bibel, ist ein ganz entscheidendes Symptom. Ein Symptom, was so deutlich macht, wie wenig anderes, dass die Welt zerrissen ist. Und alle Maßnahmen, die wir ergreifen, Frieden zu schaffen und Dinge einzugrenzen, die helfen ja auch, aber sie grenzen immer nur ein. Sie lösen das Grundproblem nicht. Sie befrieden nicht wirklich nachhaltig. Die Bibel sagt, Weihnachten ist und war nötig, weil es diesen tiefen Konflikt gibt in der Welt. Ein Konflikt, dass der Mensch im Unfrieden lebt mit dem, der ihn geschaffen hat, mit seinem Ursprung, mit seinem Schöpfer. Die Bibel deutet das nur an, aber sie sagt, die Entscheidung des Menschen, ohne Gott zu leben, hat die ganze Schöpfung mitgerissen. Tim Keller benutzt ein Bild von einem Uhrwerk. Wenn sich ein zentrales Rädchen entscheidet, ich mache jetzt noch was anderes und aussteige, dann gerät die Funktion der ganzen Uhr durcheinander. Das ist die Diagnose der Bibel, zu sagen, Weihnachten ist nötig, weil es gibt diesen tiefen Konflikt zwischen Gott und Mensch, zwischen der Welt und ihrem Ursprung. Und deshalb ist Weihnachten. Deshalb kommt jemand in die Welt, in dem sich zwei finden, nämlich Gott und Mensch. Jemand, der beide verbindet auf eine Art und Weise wie niemals jemand zuvor und niemals wieder jemand. Jesus. In ihm verbinden sich Gott und Menschheit. Untrennbar. Sie werden eins. Das ist Weihnachten. Und deshalb feiern wir Advent. Heute ist der erste Advent. Und es gibt einen allerersten Advent, der ist nicht heute, der ist Weihnachten. Von dem haben wir gerade gehört aus Lukas 2. Das ist der allererste Advent, die allererste Ankunft von Jesus in dieser Welt. Und dieser Kontext ist nicht idyllisch. Es war eine Zeit, da ging ein Gebot von Kaiser Augustus aus. Schön, Weihnachtsgottesdienst, mein Herz freut sich, gleich gibt's Geschenke. Das ist eine ganz harte Realität. Dieser Zensus, von dem immer wieder welche erhoben wurden, hat einen einzigen Zweck, herauszufinden, wie viele Menschen leben im Reich, wie viel besitzen die und wie viel Steuern können die zahlen und wo kommen wir die einzigen Kriegsdienst. Dieser Zensus war brutal und hat ein sehr armes Volk noch ärmer gemacht, weil er noch mehr Steuern rausgepresst hat und man klären musste, wem gehört eigentlich was in unserem Hof. Von den drei Jungs. Gehört das jetzt dem einen oder dem anderen? Das muss geklärt werden, weil es muss besteuert werden. Familien wurden zerrissen, Leute sind in Armut gestürzt. Das ist keine idyllische, schöne Romantikszene. Das ist brutale Wirklichkeit. Und in diese Wirklichkeit hinein kommt Jesus Christus, kommt Gott. Und die Engel sagen, euch ist heute der Retter geboren. Wenn ich es nicht geschafft habe, euch wenigstens ein Gefühl davon zu geben, dass diese Welt vielleicht Rettung brauchen könnte, dann habe ich meine Arbeit schlecht gemacht. Dann hoffe ich, dass irgendjemand anderes das nochmal besser macht. Aber wenn ich mir die Welt anschaue, diese große Welt, dieses Land, diese Stadt, meine Familie, meine Freunde, mein Herz, dann weiß ich, wir brauchen Rettung. Wir brauchen einen, der kommt und uns rettet. Und das sagen die Engel. Euch ist heute der Retter geboren. Der Retter, der rettet, der Christus, der von Gott gesandt wird. Er ist der Herr. Er ist der, der alles in Händen hält und der dann so kommt. Da gibt es ein Bildchen zu. Der alles in Händen hält und dann diese Form annimmt. Ich habe noch ein zweites Bild, damit es nicht ganz so unrealistisch ist. Auch das konnte der wahrscheinlich. Aber es gibt wenig Dinge, die unaggressiver und unbedrohlicher sind als ein Säugling. Laut und schreien, alles klar, aber ein Säugling kann dich nicht angreifen. Ein Säugling ist völlig wehrlos, auf Hilfe angewiesen, legt ihn 3 Stunden raus und der Säugling ist weg. Völlig wehrlos, völlig passiv, diese Form wählt Gott, um in die Welt zu kommen. Ich möchte es ein bisschen plastisch gestalten. Ein Schweizer Pastor, Kurt Marti, hat schöne Worte gefunden. Damals, als Gott im Schrei der Geburt die Gottesbilder zerschlug und zwischen Marias Schenkeln runzelig rot das Kind lag. Gott wird Mensch. Gott wird ein Baby. Und das war alles ganz normal so, wie Babys halt auf die Welt kommen. Und das, sagen die Engel, ist das Zeichen, an dem ihr erkennen sollt, wer der Retter ist. Es ist ein Kind in Windeln gewickelt. Und es liegt in der Futterkrippe. Das war, glaube ich, nochmal ein besonderer Hinweis, weil Kinder gibt es ja viele. Aber der Ort, an dem er zur Welt kommt, ist ein sehr, sehr armseliger Ort. Und dann jubeln die Engel. Sie sagen, es ist eine gute Botschaft. Und ihr sollt sie zuerst hören, ihr liebe Hirten. Der Retter ist gekommen. Und sie loben Gott und sie singen, Ehre sei Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. In Jesus liegen Möglichkeiten des Friedens. Die Freunde von Jesus, die mit ihm durch Galiläa gezogen sind für 3-4 Jahre, die haben gespürt, dieser Mann ist nicht zerrissen. Der kennt diese Zerrissenheit, die wir kennen, die kennt er nicht. Er ist eins mit Gott. Und das hat abgefärbt. Die Freunde von Jesus, sein engstes Team, waren Menschen, die man normalerweise nicht in einen Raum lassen sollte. Und auf einmal waren sie miteinander unterwegs und waren ein Team. Weil Jesus sie verbunden hat und weil Jesus Möglichkeiten des Friedens hat, die wir nicht besitzen. Und diesen Frieden bringt Jesus in die Welt. Und dieser Friede, den die Engel bejubeln, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Dieser Friede ist Gottes Geschenk. Es ist Gottes Handeln. Gott ist der, der diesen Frieden schenkt. Und es ist die Grundlage für allen Frieden, den wir stiften können. Und er geht allem Frieden voraus. Und das biblische Bild für Frieden ist sehr umfassend, sehr grundsätzlich. Frieden zwischen Gott und Welt, zwischen Menschen, zwischen der Schöpfung und uns. Wie so eine Art Gewebe, was ganz eng verbunden ist miteinander. Und umso enger, umso fester ist das Gewebe. Und umso dünner, umso eher zerreißt es. Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wer sind die Menschen seines Wohlgefallens? Sind es die, die den Frieden ergreifen? Sind es die, die Frieden leben? Sind es die Friedfertigen? Es sind alle Menschen, weil alle Menschen Gottes Wohlgefallen genießen, weil Gott diese Welt liebt und vom Text her ziemlich klar ist, dieses Wohlgefallen ruht auf dieser Welt. Gott liebt die Menschen. Und deshalb wird er selber Mensch und drückt damit sein Wohlgefallen uns gegenüber aus und erwartet darauf, dass wir auf dieses Wohlgefallen, auf diese Zuwendung, auf diese Einladung reagieren. Und dass wir antworten mit Wohlgefallen, mit Liebe. Das ist der allererste Advent. Das ist nicht ganz heute, aber der heutige Tag ist eine schöne Erinnerung daran. Das ist der erste Advent, als Jesus geboren wurde. Und wo ist der Frieden jetzt? 2018, Friedensgutachten? Die Antwort ist vielleicht nicht ganz befriedigend, aber sie ist wahr. Der Frieden ist schon da. Und er ist noch nicht da. Es gibt einen zweiten Advent und das ist nicht nächste Woche, sondern es ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Es ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt und versprochen hat, diese Welt neu zu machen. Und all das einzulösen, all das zu beenden und abzuschließen, was er angefangen hat an diesem ersten Advent. Und wir warten auf genau diese Vollendung. Und Advent, diese Zeit vor Weihnachten, hat eigentlich immer diese größere Perspektive. Es geht nicht so sehr darum, dass wir in 3 Wochen irgendwie dann Gänsebraten essen und Geschenke machen. Das ist auch schön. Aber es ist immer eigentlich diese große Perspektive zu sagen, Jesus Christus kommt wieder. Das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung, an der wir uns festhalten können, sollen, müssen. Er kommt wieder, um Gerechtigkeit aufzurichten, um die Welt neu zu machen und um die Welt zu richten, indem er Dinge zurechtrichtet, Gerechtigkeit schafft. Das Böse besiegt. Also Jesus kommt wieder. Zweiter Advent. Vielleicht kann der nächste Sonntag uns daran nochmal neu erinnern. Und bis dahin gilt, zwischen dem ersten Advent und dem zweiten Advent, gilt, dass du einen Advent brauchst. Es ist dein Advent. Denn Jesus kommt zu dir. Er will, er muss, er möchte zu dir kommen. Er wartet auf dein Wohlgefallen, auf deine Reaktion. Er kommt in dein Herz und er versöhnt dich mit Gott. Und er macht dich zum Friedensstifter. Bis dahin, bis er selbst wiederkommt. Und ein Friedensstifter ist ein Zeuge dafür, dass Frieden möglich ist. Das ist dein Job. Das ist unser Job. Und ein Friedensstifter ist jemand, der nachhaltig lebt. Manche würden sagen, jemand, der vegetarisch lebt. Andere würden sagen, jemand, der großzügig lebt, der nicht auf seinem Recht pocht. Ich habe aber das Recht jetzt hier, sagt, hey, Gott schenkt mir sein Recht und verzichtet auf sein eigenes. Ich kann großzügiger sein. Ein Friedensstifter ist jemand, der für andere lebt, der zuerst fragt, was dem anderen hilft und nicht mehr selbst. So wie Jesus es vorgelebt hat. Friedensstifter ist jemand, der ehrlich ist. Viele Konflikte gedeihen im Reich der Lüge. Und die Gemeinde, wir miteinander, sind der Ort, an dem wir das lernen und einüben. Friedensstifter zu sein. Keiner von uns schafft das allein. Wir werden daran immer wieder scheitern. Aber wir brauchen uns, dass wir uns ermutigen, uns helfen, uns gegenseitig zutrauen und zusprechen, dafür beten, es versuchen und miteinander Friedensstifter werden. Wie wirst du Friedensstifter und wie kommt Jesus in dein Herz? Wie kommt Jesus in dein Leben? Wir feiern das gleich Abendmahl und das ist genau der Ort, an dem das passiert. Das Abendmahl ist ein Geschenk und es ist eine Begegnung. Jesus schenkt sich dir, so wie er damals in die Krippe gelegt wurde als Gottes Geschenk an diese Welt, so legt er sich als Geschenk in Form von Brot und in Form von Traubensaft in dein Leben. Und er schenkt dich so konkret, er sagt, hier, dieses Stück Brot, das ist sehr konkret, das kannst du anfassen, das kannst du schmecken, das kannst du essen. so konkret schenke ich mich dir. Und so konkret du das trinkst und schmeckst, so konkret werde ich Teil deines Lebens. Das ist Abendmahl. Das ist Gottes Geschenk. Er schenkt sich uns selber. Jesus selber ist gegenwärtig. Das ist Geheimnis und das Geschenk dieses Festes. Und es ist eine Zusage und ein Versprechen, dass Jesus sagt, ich versöhne euch mit dem Vater im Himmel. Ich versöhne euch mit mir. Ich schaffe Versöhnung zwischen uns, Gott und Mensch. Und ich schaffe Versöhnung zwischen euch. Ich werde das tun. Ich habe damit angefangen und ich werde nicht aufhören, bis es vollendet ist. Es ist Zusage und Versprechen. Jesus verspricht sich dir, und zwar er persönlich. Und es ist ein Vorgeschmack. Wir schmecken ja etwas. Wir essen und trinken. Es ist eine ganz bewusste Symbolik. Wir haben einen Vorgeschmack darauf, dass der Himmel Versöhnung ist. Und deswegen reichen uns auch die Hand zum Friedensgruß, weil es so ein kleiner Augenblick ist, wo wir mal schmecken können, wie es denn sein könnte und wie es sein wird, wenn Gott Frieden schafft. Damit schließen wir diese Gottesdienstreihe zum Thema Nachhaltigkeit ab und feiern jetzt gemeinsam Abendmahl. Amen.